Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wie ich eigentlich jeweils zu diesen Zuordnungen, zu den einzelnen Buchstaben in diesem ABC des erfolgreichen Lebens komme. Und vielleicht habt ihr gedacht, ja, das läuft wahrscheinlich so mehr oder weniger beliebig, zufällig ab. Aber dem ist überhaupt nicht so. Sondern ich bewege das wirklich vor dem Herrn. Welcher Begriff zu welchem Buchstaben gehören soll, weil ihr versteht das richtig, dieses ABC des erfolgreichen Lebens ist nur ein möglicher Ausschnitt aus einer Vielzahl von Themen, die man in diesem Rahmen besprechen könnte und besprechen müsste. Ich musste mich schon mehrmals jetzt zwischen verschiedenen Themen entscheiden und das geht nur vor dem Herrn. Sonst kommt dabei irgendwas Menschliches raus und das wollen wir nicht. Obwohl diese Themen eine sehr menschliche, allgemeine, alltägliche Ebene ansprechen, sollen sie dennoch von Gott inspiriert sein und auch von Gott ausgewählt sein. Heute zum Beispiel ging es mir so, übrigens, heute Abend kommt der Buchstabe G, weil Katharina hat ein wichtiges Thema zum Buchstaben F. Sie wird aber erst nächsten Mittwoch dran sein, weil ich nächsten Mittwoch nicht da bin. Und deswegen haben wir das abgetauscht. Darum kommen wir heute bereits zum G. G wie, da gibt es alle möglichen Möglichkeiten, alle möglichen Themen, über die man sprechen könnte. Und zwischenzeitlich habe ich an den Begriff Genauigkeit gedacht. Und habe dann aber gemerkt, nein, das ist vielleicht ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und wo ich auch meine Stärken habe. Aber das ist nicht unbedingt ein Thema, das möglichst viele von euch betrifft. Vielleicht auch, aber nicht so vordergründig. Ich denke, dass der Heilige Geist diese Themen bewusst auswählt, sodass möglichst viele von euch einen Nutzen davon haben. Denn dieses ABC des erfolgreichen Lebens, wie ich es nenne, ist nicht ein Selbstzweck. Hier geht es nicht darum, einfach mal wieder ein paar gute Predigten zu halten, ein paar gute Lehreinheiten zusammenzustellen, die man dann als CD-Set verkaufen kann, sondern mein Anliegen und auch das Anliegen des Heiligen Geistes ist es, euch wirklich Ausrüstung zu geben, euch wirklich Handwerkszeug zu geben, wie ihr euer Leben in andere Bahnen bringen könnt, in bestimmten Bereichen, wenn es denn nötig ist. Ja? Vielleicht sagst du auch, ich bin so erfolgreich, wie man nur erfolgreich sein kann. Vielen Dank, Pastor Manfred, für dein ABC des erfolgreichen Lebens, aber ich habe es beim besten Willen nicht nötig. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber manche Leute denken so, versteht ihr? Manche Leute denken so, obwohl sie mit ihrem Erfolg beileibe nicht auf einer Ebene angekommen sind, wo man sagen könnte, es ist genug, sondern aus Verletztheit und aus einer gewissen Ohnmacht heraus wollen sie mit solchen Themen wie Erfolg überhaupt nichts zu tun haben. Sie denken, sobald sie das Wort Erfolg hören, denken sie sofort, da will jemand was von mir. Dabei wollen wir gar nichts von dir oder von ihm oder von ihr, sondern wir möchten etwas geben. Wir möchten etwas mitteilen, das Menschen dazu befähigt, eine andere Lebensqualität zu haben. Das ist das ganze Anliegen, was hinter dieser Serie und auch hinter vielen anderen unserer Predigten steht. Menschen auf eine neue Ebene zu bringen. Und weißt du, natürlich kannst du dann und wirst du dann mehr leisten und für andere vielleicht von größerem Nutzen sein, auch für die Gemeinde ganz nebenbei. Aber das ist nicht das vorrangige Ziel. Sondern das vorrangige Ziel ist tatsächlich, bist du. Das Ziel ist es, dich zu befähigen, auf eine neue Ebene zu kommen. Mehr Erfolg zu haben im biblischen Sinn. Nicht im weltlichen, menschlichen Sinn, sondern im biblischen Sinn. Sodass du, wenn du eines Tages vor dem Herrn Jesus stehst, die Worte von ihm zu hören bekommst, gut gemacht, du treuer und fleißiger Knecht. Wer von euch möchte das hören? Ich möchte diese Worte hören, ich sag's euch. Ich möchte nicht auf dem Zahnfleisch im Himmel ankommen und von Jesus die Worte hören, nun gut, mit knapper Not kommst du gerade noch hinein. Sei von mir aus willkommen zur Freude deines Herrn. Nein, solche Worte möchte ich nicht hören, wenn es denn solche Worte gibt, ja. Sondern ich möchte die Worte hören, gut gemacht. Gut gemacht. Das ist es, was ich erwarte und wonach ich strebe und wonach ich trachte. Deswegen glaube ich auch, dass das heutige Thema euch Rüstzeug geben kann und wird auf dem Weg zu mehr Erfolg im Leben. Geh wie geben. Und zwar geben ist seliger als nehmen. Wer von euch stimmt mir zu, dass Geben eines der Grundthemen ist des christlichen Glaubens überhaupt? Ich möchte euch mit zwei Zitaten einstimmen auf dieses Thema. Ich habe heute Abend 3 Punkte und 2 Zitate. Nicht 3 Punkte und ein Gedicht, sondern 3 Punkte und 2 Zitate. Und die Zitate lauten: Man hat nicht wirklich gelebt, solange man nicht etwas für jemanden getan hat, der es einem nie zurückerstatten kann. Dieses Zitat stammt von John Bunyan. John Bunyan war ein Prediger und Buchautor im England des 15. Jahrhunderts, also ziemlich früh. Er hat dieses bekannte Buch Pilgrim's Progress, auf Deutsch Die Pilgerreise, geschrieben. Ein sehr gutes Buch übrigens, das ich sehr empfehlen kann, wo die Reise eines Menschen beschrieben wird, von seiner Bekehrung an bis in die Herrlichkeit und welchen Versuchungen und Problemen er dabei ausgesetzt ist und wie Leute, die eine Zeit lang mit ihm reisen, auf einmal nicht mehr dabei sind, etc., etc. Sehr empfehlenswert. Gibt es auf Deutsch das Buch? Ist ein Klassiker. Dann ein weiteres Zitat. Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt von dem, was wir verdienen, aber wir schaffen uns ein Leben von dem, was wir geben. Von Winston Churchill. Also das ist eine gute Predigt, wenn man Winston Churchill darin zitiert hat. Amen. Winston Churchill, das evoziert großartige Gefühle. Ich meine, Winston Churchill war jemand, ich denke, er weiß, wovon er sprach, wenn er so etwas sagte. Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt von dem, was wir verdienen, aber wir schaffen uns ein Leben von dem, was wir geben. Und Churchill war jemand, der gegeben hat. Er hat sein Leben gegeben dafür, dass England gut durch den Zweiten Weltkrieg gekommen ist und dass England sich beteiligt hat an den Alliierten und schließlich Europa befreien konnte von der Geißel des Nationalsozialismus. Und wir denken manchmal, wenn wir solche historischen Figuren vor uns haben, denken wir, naja, die haben das halt gemacht. Aber weißt du, es hat etwas gekostet, in einer solchen Zeit Premierminister von England zu sein. Es hat etwas gekostet, in dieser Zeit ganz oben zu stehen. Das war nicht einfach nur Ehre und Verdienst, sondern war mit hohen Kosten verbunden. Der Inbegriff eines Gebers ist ganz sicher Gott selbst, beziehungsweise sein Sohn Jesus Christus. Ich möchte euch diese Schriftstelle, Apostelgeschichte 20, Vers 35, im Zusammenhang vorlesen, wo der Titel aus dieser Predigt herkommt. Und zwar lese ich ab Vers 29, Apostelgeschichte 20, ab Vers 29, einfach damit wir den Zusammenhang haben und besser verstehen. Paulus redet hier, und zwar redet er zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Er hält eine Abschiedsrede und sagt ihnen, was geschehen würde, nachdem er gegangen sein würde. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Ist es nicht interessant, dass Paulus so etwas sagt in einer Abschiedsrede? Ich weiß, dass das geschehen wird. Grausame Wölfe werden kommen, die die Herde nicht schonen werden. Oh Paulus, was machst du hier für ein negatives Bekenntnis? Wie kannst du so etwas sagen? Warum sagst du nicht, es wird nur bergauf gehen mit der Gemeinde, ihr werdet auf Wolke 17 schweben und nie Probleme haben? Er wusste, dass es nicht so sein würde. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Was sagt Paulus hier? Er hat 3 Jahre lang nicht aufgehört, diese Menschen, die Gott ihm gegeben hatte und die ihm ans Herz gewachsen waren, unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Paulus redet hier von seinem eigenen Lebensstil und von seinem eigenen Vorbild. Er sagt, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Nun, bei dieser Aussage ist eine Besonderheit, nämlich, dass Paulus hier ein Wort Jesu zitiert, das wir an keiner anderen Stelle finden. Dieses offensichtliche Jesus-Zitat, das er als solches ausgibt, ja, Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen, findet sich in keinem einzigen der Evangelien. Jesus hat das in diesem Wortlaut wohl gesagt, aber es ist nicht niedergeschrieben worden. Paulus hatte das aus Überlieferung oder womöglich sogar, wie er manche andere Information hatte, aus Inspiration, aus Offenbarung. Er wusste, er konnte mit Sicherheit sagen, das hat Jesus gesagt, obwohl es in keinem Evangelium zu finden ist. Nun, wenn wir eine solche Aussage lesen, dann wissen wir durch den Heiligen Geist, instinktiv könnte man sagen, dass sie wahr ist. Diese Worte passen zu Jesus. Amen. Jesus wird das gesagt haben, aber Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben sie irgendwie vergessen. Beziehungsweise der Heilige Geist hat sie nicht dazu inspiriert, das aufzuzeichnen, sondern Paulus hat es getan. Solche Dinge sind manchmal sehr interessant. Geben ist seliger als nehmen. Ich meine, diese Aussage, geben ist seliger als nehmen, ist so sehr in den Volksmund übergegangen, dass viele Leute vermutlich gar nicht wissen, dass das ein Bibelvers ist. Ich glaube, das ist ein Trick des Teufels, den er manchmal anwendet, um bestimmte Wahrheiten der Schrift zu einem solchen Allgemeinplatz werden zu lassen, dass sie niemand ernst nimmt. Ja, geh ich seliger als nie. Sagen manchmal die Leute, wenn sie irgendetwas verloren haben oder dazu gezwungen werden, etwas zu geben. Aber so ist das nicht gemeint. Geben ist seliger als nehmen bedeutet, du gibst es aus freien Stücken. Du hast es aus freien Stücken gegeben, nicht man hat es dir genommen oder man hat dich gezwungen, es zu geben. Sondern du tust es freiwillig und von dir aus, weil du diese Wahrheit verstanden hast. Seliger ist das griechische Wort Makarios. Makarios bedeutet nichts anderes als glückselig oder über alle Maßen gesegnet. Das ist ein seltsames Wort, das man gar nicht so richtig ins Deutsche übersetzen kann. Makarios, ein Ausruf des Segens. Ich nenne dich gesegnet. Du bist über die Maßen glücklich zu schätzen dafür, dass du das und das verstanden hast oder das und das dir offenbart worden ist, etc., etc. Geben, die Tätigkeit des Gebens, ist etwas, das mehr zur Glückseligkeit führt und zum Segen führt als das Nehmen, sagt Paulus hier. Beziehungsweise hat Jesus gesagt und Paulus zitiert es. Markus 10, Vers 45. Lasst uns anschauen, wie Jesus selbst genau diese Wahrheit umgesetzt hat in seinem Leben. Markus 10, 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist gekommen, um zu geben. Jesus ist nicht gekommen, um zu nehmen, sondern er ist gekommen, um zu geben. Und zwar in einem ultimativen Sinn. Er hat nichts zurückgehalten von all dem, was zu geben war. Er hat nichts zurückgehalten von all dem, was wir gebraucht haben. Versteht ihr? Geben ist abhängig von dem, was jemand braucht. Ich meine, ich kann dir alles Mögliche geben. Du sagst vielleicht vielen Dank, aber du brauchst es nicht wirklich. Sinnvolles Geben hängt damit zusammen, dass das, was man gibt, auch gebraucht wird. Manchmal schenken oder geben Leute in guter Absicht irgendwelche Dinge, die beim besten Willen nicht gebraucht werden können. Ist dir das auch schon mal passiert, dass jemand dir etwas geben wollte oder gegeben hat und du hast gesagt, nun gut, ein weiterer Staubfänger? Manchmal geben die Leute eigentlich aus Selbstsucht. Sie wollen ein Geschenk machen, damit sie ihre Pflicht getan haben. Sie wollen etwas gegeben haben, damit man ihnen und sie sich selbst nichts vorwerfen können. Aber das ist nicht der Sinn echten Gebens, sondern Jesus hat genau das gegeben, was gebraucht wurde. Amen. Nämlich sein eigenes Leben als Lösegeld für viele. Halleluja. Jesus wusste genau, dass wir das nicht selbst bewerkstelligen konnten. Verstehst du, Jesus ist nicht gekommen, um uns Dinge zu geben, die wir schon selbst haben. Deswegen, Jesus ist nicht gekommen, um in diesem Sinne uns gelehrsamer zu machen, um uns philosophische Phrasen um den Kopf zu werfen. Jesus ist nicht gekommen und hat bändeweise irgendwelche theologischen Abhandlungen geschrieben. Jesus ist nicht gekommen, um solche Dinge zu tun, weil das war alles schon da. Und wir müssen es verstehen, auch auf diese Dinge zurückzugreifen, je nachdem, was wir benötigen oder wie der Heilige Geist uns führt. Deswegen ist es auch legitim, nicht nur die Bibel zu lesen, sondern auch andere Bücher. Versteht ihr? Weil Jesus hat sich konzentriert, das zu geben, was notwendig war. Nämlich sein eigenes Leben als Lösegeld für viele. Römer 4, Vers 25 ist ein weiterer Vers, der diese Wahrheit zum Ausdruck bringt. Nun, wenn du die Schrift studierst, du wirst sehr viele Verse finden, die etwas Ähnliches zum Ausdruck bringen, nämlich, dass Jesus ein Geber war. Nimm nur zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. Dort wirst du sehen, dass Gott gegeben hat, nämlich seinen eigenen Sohn, der Inbegriff des Evangeliums. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Du wirst viele solche Stellen finden. Ich habe nur 2, 3 rausgesucht, um diese Wahrheit zu illustrieren. Römer 4, 25. Jesus, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Auch hier wieder, das, was Jesus gegeben hat, war notwendig und zwar wegen unserer Übertretungen. Manchmal ist es so, dass ein Mangel entsteht, den jemand auffüllen kann durch sein Geben, weil wir eine Verfehlung begangen haben. Weil wir etwas getan haben und dadurch in Mangel gekommen sind. Nun, Gott sei Dank wirft er uns das nicht vor. Siehst du, das ist ein Aspekt des Gebens von Jesus, nämlich dass er bei all dem keine Vorwürfe macht. Jesus ist nie aufgetreten und hat gesagt, nun, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Aber wisst ihr, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und meint ja nicht, dass ich es gern getan habe. Und bitte, das Allermindeste, was ich von euch erwarte, ist ein bisschen Dankbarkeit und ein bisschen Ehre und ein bisschen Wertschätzung. So ist Jesus nie gekommen. Sondern er hat, was er gegeben hat, gegeben, ohne Rücksicht auf Verluste und selbst auf die Gefahr hin, dass niemand dieses Geschenk annehmen und wertschätzen würde. Genau wie Dodo vorhin Jesaja 52 und 53 zitiert hat. Jesus ist gekommen und hat gegeben, selbst auf die Gefahr hin, dass kein einziger Mensch auf dieser Erde irgendetwas mit dieser Gabe anzufangen wusste. Stell dir das vor. Und versetz dich mal in die Lage von Jesus. Wärst du unter solchen Umständen bereit, etwas zu geben? Wärst du bereit, dein Ein und Alles, deine Zeit, dein Geld etc. alles zu geben? Wenn du nicht wüsstest, dass jemand mit dieser Gabe etwas anzufangen weiß. Nun, versteht mich richtig, im Glauben Im Glauben wusste Jesus natürlich, dass es nicht so sein würde. Aber er hatte keine andere Garantie dafür als nur seinen Glauben. Und das ist ein großer Knackpunkt beim Geben. Nämlich, dass wir niemals mit Sicherheit wissen können, dass das, was wir geben, auch tatsächlich wertgeschätzt wird. Versteht ihr, das ist ein Stück weit die Gratwanderung, die ich vor und mit jeder Predigt begehe. Ich weiß nicht, ich habe keine Garantie dafür, dass ihr das, was ich euch gebe, auch tatsächlich wertschätzt bzw. umsetzt. Denn echte Wertschätzung in Bezug auf eine Predigt ist im Grunde genommen nur Umsetzung. Alle Lobhudelei kann man sich im Grunde genommen sparen. Um das geht es nicht. Ich meine, ich fühle mich geschmeichelt, wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh, super gemacht, Pastor Manfred. Ja, mach das ruhig weiter. Ich kann das schon brauchen. Ja. Aber für euch bringt das letztlich nichts. Sondern was ihr tun müsst mit dem, was ich euch gebe, das ist nur ein Beispiel, ja, ein mögliches Beispiel unter vielen, ist, dass ihr das nehmt und umsetzt. Und ob ihr das tut, kann ich nicht im Voraus wissen. Und das ist manchmal nicht leicht. Aber ich tue es trotzdem. Und ich tue es trotzdem immer noch gerne. Und ich tue es im Glauben. Und weil ich es im Glauben tue, weiß ich, dass zumindest ein bestimmter Anteil und Prozentsatz der Leute, die jeweils anwesend sind, das tatsächlich tun werden. Und so, denke ich, war es auch bei Jesus. Ich meine, wenn du dir überlegst, Jesus, ich glaube, er hat am Kreuz, als er am Kreuz hing, hat er jeden einzelnen Menschen, der jemals über diese Erde ging, hat er gesehen. Und hat gewusst, für den tue ich's, für den tue ich's, für die tue ich's, für die tue ich's, für dieses ganze Volk, für diese ganze Nation tue ich's und so weiter und so weiter und so weiter. Er hat diese Menschen alle gesehen, hat dich und mich gesehen. Aber er wusste nicht, welche oder wie viele von denen ihn tatsächlich annehmen würden, seine Gabe tatsächlich annehmen würden. Trotzdem hat er es getan. Er hat nicht gesagt, also, Vater im Himmel, ich bringe dieses Opfer, ich gebe mein Leben, aber du musst mir mindestens im Laufe der Menschheitsgeschichte 5 Milliarden Menschen geben. Also 5 Milliarden müssen mindestens dieses Geschenk annehmen, sonst tue ich es nicht. Nein. Wir sagen ja manchmal so, er wäre für dich und mich gekommen. Er wäre für jeden Einzelnen von uns gekommen. Wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, er wäre für dich gekommen. Und das ist tatsächlich wahr. Amen. Das ist tatsächlich wahr. Das ist nicht nur eine rhetorische Floskel, sondern er hätte das wirklich getan. Und diese Qualität von Geben ist es, die Jesus auszeichnete und die auch wir haben können und haben sollen. Uneigennütziges Geben. Versteht ihr, echtes Geben ist uneigennützig. Bei echtem Geben überlege ich mir nicht von vornherein, was springt für mich raus. Echtes Geben bedeutet nicht, ich sähe eine Uhr in Anjas Leben, damit ich eine Uhr ernten kann. Nein, das ist nicht echtes Geben, sondern das ist kalkuliertes Geben. Amen. Das ist nicht uneigennützig, das ist in hohem Maße eigennützig. Ich erwarte etwas für das, was ich getan habe. Im Glauben können wir vorausgreifend sehen, dass wir etwas bekommen werden, aber wir können das nicht in diesem Sinne kalkulieren. Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Diese Verse fassen es eigentlich zusammen, wie Jesus gegeben hat. Philipper 2, 5 bis 8. Ohne dass hier ein einziges Mal das Wort geben erscheint. Habt diese Gesinnung in euch, sagt Paulus, die auch in Christus Jesus war, der in Gottes Gestalt war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Diese Verse werden oft genommen und so verstanden, dass wir uns erniedrigen sollen. Dass wir dieselbe Art von Demut unter Beweis stellen sollen wie Jesus. Dass der Weg nach oben zuerst nach unten führt. So werden diese Verse oft verstanden. Und solche Aspekte sind natürlich hier drin enthalten. Aber man könnte diese Verse auch ganz anders verstehen. Man könnte sie als einen tiefen Ausdruck dessen sehen, das Jesus gegeben hat. Nämlich sich selbst. Als äußersten Ausdruck seiner Gebebereitschaft. All das, was hier beschrieben wird, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern diese Gottgleichheit aufgab, um sie uns zu geben. Er war ein Geber. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Warum? Damit wir als Könige regieren können in diesem Leben durch Jesus Christus. Er ist ein Knecht geworden, damit wir Basileo regieren und herrschen können in diesem Leben. Wie Könige. Er war ein Geber. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich, er gab sein Leben in den Tod, er gab sein Leben ans Kreuz, damit wir etwas empfangen könnten. Nämlich genau das, was er aufgegeben hat. Er gab sein göttliches Leben auf und wir haben sein göttliches Leben empfangen. Er war ein Geber, er hat gegeben. Diese Verse sind ein äußerster Ausdruck seines Gebens. Und dann kommt Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Möchtest du erhoben werden von Gott? Und ich sage dir, Gott ist der Einzige, der dich erheben kann. Jede Selbsterhebung oder Selbsterhöhung wird früher oder später scheitern. Wird an ihre Grenzen kommen. Du kannst dich ein Stück weit selbst erhöhen und selbst erheben, aber warte ab, was es für ein Fall sein wird, wenn du an die Grenzen kommst. Hochmut kommt vor dem Fall. Und Selbsterhöhung ist nichts anderes als Hochmut. Aber Gott wird dich erheben, wenn du das tust, was in den Versen 5 bis 8 geschrieben steht. Wenn du diese Gesinnung übernimmst, die auch in Christus Jesus war. Nicht, dass du all das exakt genau so tust, wie es Jesus dir vorgemacht hat, sondern indem du begreifst, in welchem Geist er das getan hat und was er in Essenz getan hat, nämlich, dass er ein Geber war. Wenn du bereit bist zu geben. Und ihr versteht schon, wir reden hier überhaupt nicht nur von Geld, ja? Heute Abend geht es nicht so sehr ums Geld, sondern ums Ganze. Es geht ums Ganze. Wir sollen Geber sein in jedem Aspekt unseres Lebens. Wenn du ein Geber wirst in dem Sinne, dass du dich selbst entäußerst, dass du dich selbst ausschüttest für andere oder für das Reich Gottes oder für das, was Gott dir an Aufträgen gegeben hat, wenn du dich da wirklich hineingibst, dann wirst du es erleben, dass Gott dich erhöht. Dass er dich hoch erhebt. Diese Dinge sind an Bedingungen geknüpft. Aber sie stehen uns zu, wenn wir die Bedingungen erfüllt haben. Und auch hier wiederum, wir erniedrigen uns nicht und wir werden nicht Geber, damit Gott uns erhöht. Sondern weil wir geben wollen. Einen freudigen Geber hat Gott lieb. Und die Freude wird dir ermangeln, wenn du es nur tust, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Du wirst nicht wirklich ein freudiger Geber sein können, wenn du mit einem Auge oder mit beiden Augen bereits auf die Belohnung spinzelst und denkst, oh, hoffentlich kommt die Belohnung bald. Du kannst kaum erwarten, bis die Uhr zurückkommt. Sondern mit Freude geben bedeutet mit Freude loslassen. Sende dein Brot übers Wasser, dann wirst du es nach vielen Tagen zurückempfangen. Es ist ein schönes Bild, oder? Wenn du Brot übers Wasser sendest. Das Bild ist, man gibt eine Fracht auf und schickt sie per Schiff übers Meer, übers Wasser. Man wusste nie so ganz genau, ob diese Schiffe tatsächlich ankommen würden. Ist es dir auch schon so ergangen, dass der Herr dir gesagt hat, gib das und das? Und in dem Moment, wo du es gegeben hast, du wusstest nicht, ob jemals irgendetwas zurückkommt. Du wusstest nicht, ob jemals eine Ernte kommt. Du wusstest nicht, ob jemals etwas Ebenbürtiges zurückkommen würde. Das Wort Gottes verheißt es dir zwar, aber weil du noch nicht gewachsen warst oder bist in diesen Dingen, ist es dir fremd. Und das macht gar nichts, versteht ihr? Manchmal sind so diese ersten Erfahrungen, die wir machen mit Geben, sind die saubersten, in Anführungszeichen, sind die reinsten, weil wir eigentlich denken, ich habe es verloren. Wenn ich jetzt etwas gebe, dann habe ich es verloren. Ja, du hast es auch verloren. Gebt und es wird euch gegeben werden. Das ist mein dritter Punkt heute Abend. Lukas 6, Vers 38. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Diese bekannten Verse von Jesus sagen sehr viel über das Geben. Gebt und es wird euch gegeben werden. Gebt und es wird euch gegeben werden ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Und das ist eine lebenslange Reise. Gottes Grundprinzipien im Königreich Gottes zu verstehen und umzusetzen. Gebt und es wird euch gegeben werden. Manche würden diesen Vers lieber so verstehen oder so praktizieren, nehmt und ihr werdet noch mehr bekommen. Gebt und es wird euch gegeben werden, läuft unserem menschlichen Verstand und unserer menschlichen Vernunft völlig entgegen. Völlig entgegen dem, was der natürliche Verstand denkt. Der natürliche Verstand ist immer darauf gerichtet, mehr zu bekommen, mehr zu nehmen. Nehmen muss seliger sein als geben. Jedes Mal, wenn ich was gebe, dann ist das wie ein kleiner Tod für mich, aber jedes Mal, wenn ich was nehmen kann, oh, diese Freude. Aber diese Freude ist oft von kurzer Dauer. Versteht ihr, das ist wieder der Betrug der Sünde. Ja, wenn wir nehmen oder empfangen, dann ist das mit Freude verbunden, aber es ist meistens eine sehr kurze Freude. Aber wenn du gibst, jedes Mal, wenn du gibst, die Freude ist vielleicht nicht so vordergründig, aber sie entwickelt sich, sie steigert sich und sie bringt schließlich ihre Frucht, vielleicht in einem Augenblick, wo du es nicht einmal denkst. Wisst ihr, jedes Mal, wenn Katharina mich fragt oder mir den Vorschlag macht, eine bestimmte Summe in die Ukraine mitzunehmen oder hinbringen zu lassen oder was auch immer, dann denke ich zuerst, okay, ja. Wir hätten hier ja auch noch einige Projekte, die wir finanzieren könnten, oder, in der Gemeinde, für uns was nehmen, ja. Können auch mal eine neue Soundanlage brauchen, hier diese alten Marshall Stageboxen da oben. Das ist schon nicht mehr State of the Art, ja. Aber ich ringe mich durch zum Geben. Ich lasse los. Und manchmal ist es ein kleines Sterben. Aber weißt du, wann die Freude kommt? Die Freude kommt, wenn ich in Berdice vom Küchentisch sitze und Pastor Leonid dabei zusehen kann, wie er das Geld zählt. Und sehen kann und erfahren kann, was sie mit diesem relativ geringfügigen Betrag alles tun können dort. Dann kommt die Freude. Dann kommt Freude auf. Halleluja. Für das Geben, das ich vor Wochen oder Monaten praktiziert habe. Und weißt du, diese Art von Geben und die Freude, die damit verbunden ist, die verklingt auch nicht mehr sofort wieder im Raum, sondern sie bleibt. Wenn ich heute dran denke, freue ich mich wieder neu. Dieses Geld arbeitet immer noch für mich und für meine Freude. Gebt und es wird euch gegeben werden. Fang an, dein Leben nach diesen Prinzipien zu leben. Und wie gesagt, es geht hier nicht nur um Finanzen, sondern es geht um deinen ganzen Lebensstil. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, dass ich habe euch in allem gezeigt. Paulus war ein Geber auf der ganzen Linie. Er hat nicht nur für seinen Unterhalt selbst gesorgt, nicht nur, dass er mit seinen eigenen Händen arbeitete, um Brot essen zu können, sondern in allem war er ein Geber. Lukas 12, Vers 48. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Hier ist ein bisschen eine andere Perspektive auf das Geben, nämlich die Tatsache, dass uns bereits viel gegeben ist. Und weil uns viel gegeben ist, wem von euch ist nicht viel gegeben? Uns allen ist viel gegeben. Amen. Amen. Manchen mehr, manchen weniger. Es ist nicht jeder gleich und es hat nicht jeder gleich viel empfangen. Aber im Verhältnis zu anderen Nationen, zu anderen Ländern, zu anderen Kontinenten ist uns in vielerlei Hinsicht sehr viel gegeben. Und wem viel gegeben ist, von ihm wird viel verlangt werden. Was wird von ihm verlangt werden? Dass er mit dem, was ihm gegeben ist, wieder dasselbe tut, was er selbst erfahren hat, nämlich weitergibt. Als jemand, der beschenkt worden ist, hast du eine gewisse Verpflichtung, wieder zu geben, zu lernen zu geben. Wenn du merkst, ich bin ein begabter Mensch, ich habe diese und jene Talente oder ich bin da und da begabt oder ich habe sehr viel Geld geschenkt bekommen oder ich habe etwas geerbt oder ich bin Kind einer reichen Familie etc., das ist eine Verantwortung. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Das ist der Punkt, nämlich, dass uns all das nur anvertraut ist. Das heißt, wir dürfen nicht uns selbst zu Gefallen leben. Versteht ihr? Ich könnte zum Beispiel sagen, all diese Begabungen, die ich habe, ich stelle die nicht in den Dienst des Reiches Gottes. Da weiß ich ja nicht, was ich bekomme dafür. Sondern ich stelle diese Begabung von jetzt an in den Dienst der Welt. Die bezahlt besser. Könnte ich sagen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ja, weißt, jetzt habe ich 12, 13, weiß nicht genau, wie viele Bücher übersetzt für den christlichen Bereich. Jetzt kann ich es auch für die Welt machen. Mal sehen, was die Welt bezahlt. Mal sehen, was es der Welt wert ist, meine Begabung, meine Fähigkeit. Mal sehen, was sie zahlen. Aber das wäre nicht im Sinne Gottes. Ich bin nur ein Verwalter. Mir sind diese Dinge nur anvertraut worden. Und Fähigkeiten, die mir anvertraut worden sind zur Förderung des Reiches Gottes, die darf ich nicht für andere Dinge einsetzen. Oder nur in sehr beschränktem Maß. Oder nur, wenn der Herr mich dazu beauftragt. Deswegen, wenn du als Musiker berufen bist zum Beispiel, im christlichen Bereich, wenn Gott dir eine Fähigkeit gegeben hat, für ihn zu singen, dann bitte sing nicht für die Welt. Bitte sing nicht für die Welt, wenn Gott dir eine Begabung gegeben hat, für die Gemeinde zu singen, für sein Reich zu singen. Was wird von dir gefordert werden? Dass du im Hallenstadion aufgetreten bist? Dass du den Music Star Wettbewerb gewonnen hast? Wird das von dir gefordert werden? Nein, sondern es wird von dir gefordert werden, wie vielen Leuten hast du geistlich gedient, wie viele Leute hast du ermutigt im Sinne der Bibel, im Sinne des Glaubens, mit dem, was dir gegeben war. 2. Korinther 8, Vers 5. Paulus sagt hier, redet hier von den Gemeinden in Mazedonien, sagt, und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Und hier ist der Zusammenhang deutlich: Finanzen. Er redet nämlich davon, dass diese Leute einen Beitrag geleistet haben zu einer Opfersammlung für die Gemeinde in Jerusalem, die Paulus später nach Jerusalem bringen wollte. Und er sagt die über die Qualität ihres Gebens: Sie haben weit über das hinausgegeben, was wir uns erhofft hatten. Nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Wie kannst du deine Gebequalität steigern? Nicht nur im finanziellen Bereich, sondern wiederum in all deinem Geben. Wie kannst du die Qualität deines Gebens steigern? Ganz einfach, indem du dich selbst zuerst Gott gibst. Indem du weißt, alles, was ich zu geben habe, gebe ich eigentlich dem Herrn. Oder gebe ich wegen ihm. Was wir tun, tun wir nicht für Menschen. Was wir geben, geben wir nicht für Menschen, sondern wir geben es Gott. Wir geben es um seinetwillen. Und deswegen kann man sagen, geben wir uns zuerst selbst. Wir geben uns ihm. Wir geben uns ihm ganz hin. Und wenn wir das von Herzen tun können, Halleluja, dann wird unser Geben anders aussehen. Dann wird unser Geben nicht widerwillig sein, sondern dann wird unser Geben von Herzen sein, weil wir wissen, für wen wir es tun. Und das ist immer ein wichtiger Punkt, insbesondere im christlichen Geben, nämlich, dass wir wissen, für wen wir es tun. Wir tun es nicht für uns. Wir tun es nicht in erster Linie für Menschen, sondern wir geben uns selbst zuerst Gott. Jetzt kommt ein zweiter wichtiger Punkt hier. Sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Gottes Willen war es nämlich, dass sie sich selbst nicht nur ihm gaben, sondern er leitet dieses Geschenk, diese Bereitschaft, diese Gebefreudigkeit und diese Qualität des Gebens, die sie haben, leitet Gott sofort um auf die Menschen, die es brauchen. Weil Gott braucht es in dem Sinne ja nicht. Amen. Gott braucht keine Finanzen im Himmel. Gott braucht keine Opfersammlung, damit er die Himmelstore mal wieder polieren lassen kann. Er weiß genau, wer was braucht und wem gegeben werden soll. Und deswegen hat er einen vollkommenen Ablauf konstruiert oder gesetzt, wie das Geben richtig funktioniert. Wir geben uns zuerst dem Herrn und dann leitet der Herr dieses Geben um an die Menschen, die es brauchen. Und bitte versteht das richtig, er sagt uns, wem wir uns geben sollen. Die wussten, wem sie geben sollten. Sie wussten, wem sie sich hingeben sollten, nämlich dem Bedürfnis, das Paulus ihnen mitgeteilt hat. Und das ist manchmal so eine Klippe, die viele Christen nicht erwischen. Jedes Mal, wenn Menschen zu ihnen kommen und etwas von ihnen möchten, sie um etwas bitten, dann verstehen sie nicht, dass das der Herr ist, der sie fragt. Dann verstehen sie nicht, dass der Herr etwas von ihnen möchte. Sie denken, ja, das ist ja nur ein Mensch. Was will jetzt die schon wieder? Was will jetzt der schon wieder? Ich mache doch schon so viel in der Gemeinde, ich tue doch schon genug, ich gebe doch schon so viel. Was wollen die denn von mir? Und das geht's überhaupt nicht. Du musst verstehen, wir leben in einem Gefüge, das Gott so gesetzt hat, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Das Reich Gottes hier auf dieser Erde definiert sich über Menschen, definiert sich über menschliche Organisation, definiert sich über menschliche Beziehungen, und über Gemeinden, die durch Menschen gestaltet werden, aufgebaut werden, gefördert werden oder eben auch nicht. Manche Leute haben wahrscheinlich so diese Vorstellung, die ideale Gemeinde müsste ohne Menschen passieren. Ja, das könnte schon sein, dass das die ideale Gemeinde wäre, nur dann wäre es keine Gemeinde mehr. Denn Gemeinde ist per Definition eine Ansammlung von Menschen. Ja, Gott würde ich schon geben, aber dem da? Gott braucht deine Gabe nicht, sondern er möchte deine Gabe umleiten und sie dem zuteil werden lassen, der sie braucht und brauchen kann. Ich glaube, wir können die Qualität unseres Gebens steigern. Unsere Bereitschaft zu geben, unsere Gebequalität in allem, was wir tun. Verstehst du, wenn du deine Zeit gibst, dann bist du ein Geber deiner Zeit. Wenn du Energie gibst, dann bist du ein Geber deiner Energie. Wenn du Geld gibst, bist du ein Geber deines Geldes. Und die Frage ist immer, in welcher Qualität tust du es? Hast du dich zuerst selbst dem Herrn gegeben und dann den Menschen, die deinen Dienst beanspruchen, die deine Gabe brauchen, die deine Gabe dann verwalten? Oder tust du es ja Geben ist seliger als nehmen, also machen wir es halt. Zweiter Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das ist eine sehr interessante Schriftstelle. Und zwar ist es auch wieder eine ziemlich bekannte und oft zitierte und wahrscheinlich auch oft falsch verstandene Schriftstelle. Das ist eine der wenigen Schriftstellen, wo Gott explizit sagt, wen er liebt. Jetzt mal abgesehen von den Stellen, die sowieso alle betreffen. Versteht ihr? Es gibt ja sehr viele Stellen, die können wir auf uns alle beziehen, die kann jeder auf sich beziehen. Aber hier ist eine sehr spezifische Stelle. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Was bedeutet das? Bedeutet das etwa, dass Gott einen nicht fröhlichen Geber nicht liebt? Ja, genau. Gott hat keinen Gefallen an einem missmutigen Geber. Gott hat keinen Gefallen an jemandem, der irgendetwas gibt, sei es Geld, Energie, Zeit oder was es auch sein mag, und dabei missmutig und verdrießlich ist. Gott hat keinen Gefallen daran. Gott liebt dich, aber er liebt diese Haltung nicht. Matthäus 24, die Verse 45 und 46. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Welcher Knecht wird vom Herrn gelobt? Der, der ihnen, dem Gesinde, die Speise gibt zur rechten Zeit. Mit anderen Worten, ein guter Knecht ist ein Geber. Ein guter Knecht ist jemand, der dafür sorgt, dass die Speise, die er selbst empfangen hat, weitergegeben wird. Zur rechten Zeit an die rechten Leute, beziehungsweise an die Leute, die dazu bestimmt sind. Das ist ein guter Knecht. Werde eine Speisekammer für Gott. Im übertragenen und vielleicht sogar auch im buchstäblichen Sinn. Sei jemand, der gibt. Sei ein Verteilzentrum für die Dinge Gottes. Sei ein Verteilzentrum für die Ressourcen Gottes. Sei ein Verteilzentrum für die Gelder Gottes. Sei ein Verteilzentrum für geistliche Nahrung, für natürliche Nahrung. Werde zu einem Verteiler. Und wisst ihr, wir machen das ja im Rahmen von wichtigen Punkten für ein erfolgreiches Leben. Ich garantiere dir, aufgrund der Schrift, wenn du diese Dinge tust, wird sich dein Leben verändern. Amen. Dein Leben wird sich verändern, wenn du deinen Blick wegrichtest von dir selbst und die Not von anderen Menschen anfängst zu sehen. Dein Leben wird sich verändern. Du selbst wirst glücklicher werden, du wirst gesegnet sein, du wirst erfolgreich sein. Wisst ihr, erfolgreiche Leute sind auch Leute, die nicht immer sich um sich selbst drehen. Leute, die sich dauernd um sich selbst drehen, können nicht wirklich erfolgreich sein. Du denkst vielleicht, ja, was ist denn mit all den Movie-Stars in Hollywood, die drehen sich doch nur um sich selbst. Nein, nein, das tun sie nicht. Sie haben einen sehr großen Teil ihrer Zeit dazu eingesetzt und dafür investiert, anderen Menschen Freude zu bereiten. Ganz blöd und lapidar. Das, was sie leisten als Schauspieler, ich nehme jetzt dieses banale Beispiel, das hat etwas mit Geben zu tun. Sie geben sich und ihre Identität und das, was sie sind, ein Stück weit auf für die Massen, die nachher ihre Filme sehen und sich daran erfreuen, belustigen, vergnügen, was auch immer. Sie geben. Sie haben etwas gegeben. Deswegen haben sie etwas bekommen, nämlich sehr viel Geld. So funktioniert das. Nun, in diesem Falle nicht unbedingt empfehlenswert, nicht unbedingt die Art und Weise, wie wir es als Christen tun würden, aber das Prinzip wird trotzdem dadurch illustriert. Sie sind Geber. Sie drehen sich vielleicht jetzt danach um sich selbst, aber während ihrer Arbeit und während ihrer Ausbildung und während dem Weg, der sie dazu geführt hat, erfolgreich zu sein, haben sie sich nicht um sich selbst gedreht. Apostelgeschichte 3, Vers 6. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht. Ich habe den Vers gerade heute Morgen noch studiert im Grundtext. Das ist so eine Stelle, wo ich am liebsten meinen roten Stift nehmen würde und den Vers oder die Aussage durchstreichen würde und Herrn Elberfelder ein E-Mail schreiben würde. Wenn es denn einen Herrn Elberfelder gäbe und er eine E-Mail-Adresse hätte. Denn das stimmt einfach nicht. Petrus sagt nicht, Silber und Gold besitze ich nicht, sondern er sagt eigentlich etwas ganz Einfaches. Er sagt, Silbergeld und Goldmünzen habe ich gar keine dabei. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Wenn er Silber und Gold gehabt hätte zu diesem Zeitpunkt in seiner Tasche, dann hätte er auch das gegeben. Petrus macht hier keine kategorische Aussage im Sinne von Silber und Gold können mir gestohlen bleiben. Ich besitze kein Silber und kein Gold. Das ist für einen Knecht Jesu Christi nicht angemessen. Wir brauchen kein Silber und Gold. Das Reich Gottes besteht nicht in Silber und Gold, sondern in der Kraft Gottes. Darum, was ich habe, das gebe ich dir. Das ist religiöser Unfug. Petrus sagt nichts anderes als, ich habe mein Portemonnaie daheim liegen gelassen. Aber ich habe was dabei, mein Lieber. Nämlich die Kraft im Namen Jesus. Deswegen sage ich dir, steh auf und geh im Namen Jesu des Nazareners. Was sehen wir hier? Petrus war bereit, das zu geben, was er hatte. Mit anderen Worten, du kannst nur etwas geben, das du tatsächlich hast. Versteht ihr, hier hätte Hochstapelei nicht viel geholfen. Hier hätte es nicht viel genützt, wenn Petrus gesagt hätte oder gedacht hätte, jetzt probieren wir es mal. Jetzt probieren wir es einfach mal. Nein, er war sich seiner Sache sicher. Er wusste, dass er das hatte, was er dabei war zu geben. Er wusste, dass er es besaß. Er wusste, dass es ihm gehörte, weil Jesus es ihm zugesprochen hatte, weil er es bereits erlebt hatte, weil er das Wort Jesu dafür hatte, weil er die Verheißung dafür hatte. Er wusste, dass das in seinem Besitz war. Deswegen konnte er es geben. Du kannst nur geben, was du hast. Deswegen versuch nicht, etwas zu geben, was du nicht hast. Das kann sehr enttäuschend werden. Das erwartet auch niemand von dir. Es erwartet niemand von dir, dass du etwas gibst, was du nicht hast. Aber was manchmal von dir erwartet wird, ist, dass du dir Dinge aneignest, damit du etwas zu geben hast. Amen. Amen. Und es wäre enttäuschend gewesen, wenn Petrus in dieser Situation hätte sagen müssen, ich habe mein Portemonnaie daheim liegen gelassen und mit der Kraft Gottes ist es heute, glaube ich, auch nicht so gut bestellt. Ich habe gerade die Zauberformel vergessen. Wie war das nochmal? Im Namen des Nazareners, im Namen des Sohnes Gottes, im Namen von Elia. Das wäre sehr enttäuschend gewesen und man konnte hier erwarten, dass Petrus das hatte, was er tatsächlich hatte. Und so ist es auch bei uns. Gott erwartet, dass wir bestimmte Dinge haben und uns dieses Besitzes auch bewusst sind, damit wir etwas zu geben haben. Epheser 4, Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Wie gesagt, es geht nicht nur ums Geld. Du kannst sogar Worte geben. Und zwar kannst du Worte geben, die etwas bewirken. Nämlich Gnade. Du kannst Worte aussprechen und sollst Worte aussprechen, die den Hörenden etwas geben. Nämlich Gnade. Nicht Verdruss, sondern Gnade. Paulus sagt, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. Das bedeutet nicht, dass wir keine Witze mehr machen dürfen. Faule Worte, was sind faule Worte? Faule Worte sind Worte, die in der Lage sind, das, was sie berühren, das, was sie kontaktieren, mit derselben Fäulnis anzustecken, die sie selbst beinhalten. Hast du schon mal solche Worte ausgesprochen? Wir alle haben es schon getan. Wir alle haben schon Worte gesagt, die faul waren bis in den Kern, verrottet. Und du merkst, in dem Moment, wo du diese faulen Worte aussprichst, der Hörer verzieht sein Gesicht und das Nächste, was er sagt, ist auch faul. Kennst du solche Situationen, wo du faule Worte sprichst und deine Zuhörer stimmen sofort in diese faulen Worte mit ein? Deine Worte waren so faul, dass sie die Worte der anderen gleich angesteckt haben. Und solche Worte sollen wir nicht aussprechen. Solche Worte haben nichts zu suchen in unserem Mund. Amen. Sondern es wird von uns erwartet, dass wir Worte aussprechen, die zur Erbauung führen, die anderen etwas mitgeben, nämlich die Gnade Gottes. Und so ist es auch mit vielen anderen Geschenken. Wenn du etwas zu geben hast, dann tu es, damit denen, die es empfangen, Gnade mitgeteilt wird. Was ist Gnade? Gnade ist so ein Allerweltswort. Wir werden dieses Wort Gnade genauer betrachten in den nächsten Wochen und vielleicht Wochen. Wir werden dieses Wort genauer untersuchen und es mit Inhalt füllen. Aber es ist ein Stück weit ein Allerweltswort. Gnade kann alles sein, was du brauchst. 2. Korinther 8, Vers 9, denn wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Gnade bedeutet reich werden. Gnade bedeutet, ein anderer ist arm geworden, damit ich reich werden kann. Gnade kann auch Heilung bedeuten. Gnade kann bedeuten, ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Gnade kann sein, dass du eine Geistesgabe praktizierst. Gnade kann sein, dass du jemanden ermutigst. Gnade kann sein, dass du jemanden erbaust. Gnade kann sein, dass dir geholfen wird, dass du zur rechtzeitigen Hilfe kommst. All das kann Gnade sein. Und wenn wir etwas geben, dann lasst uns danach trachten, anderen Gnade mitzuteilen. Dazu sind unsere Geschenke und unsere Gaben gesetzt. Sie sollen anderen Gnade geben. Halleluja! Amen. Seid ihr ermutigt, Geber zu werden? Wisst ihr, die Menschen, die ich kenne, die Geber sind, sie sind auch gesegnet. Ich kenne einige Geber im großen Stil. Zum Beispiel Kenneth Copeland. Nun, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist ein Geber. Was ich von ihm weiß, was er schon alles gegeben hat, ist unglaublich. Pastor Peter Hasler ist ein Geber. Wie oft er mich schon eingeladen hat zu irgendwelchen Dingen, wenn ich mit ihm unterwegs war. Peter ist ein Geber. Und weißt du, Geben färbt auch ab auf andere, wenn du viel mit Gebern zusammen bist. Du kannst manchmal gar nicht mehr anders, als auch zu geben. Nicht, weil du dich dazu verpflichtet fühlst, sondern weil es ansteckt. Geber stecken an. Ich weiß noch, wie ich in dieser Versammlung mit Rodney Howard Brown saß im Jahr 1995 in Frankfurt. Und Rodney ist ein Geber. Und was er erzählt hat über das Geben, hat mich dazu animiert, selbst zu geben. Und diese Geldsumme, die wir damals gaben, ist vielfach zu uns zurückgekommen. Interessanterweise mehrmals, sogar genau exakt dieselbe Summe ist wieder zu uns zurückgekommen. Von Leuten, die nicht wussten, was oder wie viel wir dort gegeben haben. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ich habe irgendwann angefangen, Bücher zu geben. Bücher sind so ein bisschen mein Metier. Ja. Ich verschenke sehr viele Bücher, ich verschenke sehr viele CDs. Ich kann mich kaum mehr retten vor CDs, vor Büchern. Ich habe einen Stapel Bücher zu Hause, ich weiß nicht, wann ich die alle lesen soll. Bücher kommen zu mir. CDs kommen zu mir. Natürlich kaufe ich sie auch zum Teil, aber ich habe die Mittel, um sie zu kaufen. Natürlich kaufe ich die Bücher auch zum Teil, aber ich habe die Mittel, sie zu kaufen. Ich muss es mir nicht vom Mund absparen. Diese Dinge kommen zu mir, weil ich sie weggegeben habe zuerst. Und so kann es auch in deinem Leben sein, in jedem Bereich. Amen.